Lade euch ein, dass wir noch einmal in der Stille dafür beten, dass Gott uns jetzt durch das, was wir hören, anspricht. Herr, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns die Herzen aufschließt und dass er uns klar macht, was du uns zu sagen hast. Amen. Lieben, steht die Zukunft auf dem Spiel? Man könnte es denken. Die Zukunft, das Leben von Millionen Menschen fällt dem Krieg zum Opfer. Die Zukunft von Menschen fällt dem Klimawandel zum Opfer, weil Ackerböden durch Dürren unbrauchbar werden, weil Riesenfeuer ganze Wälder und Ortschaften zerstören. Am Ende fällt verheißungsvolles Leben einer schweren Krankheit zum Opfer. Wie aus dem Nichts steht plötzlich die Zukunft auf dem Spiel. Abrahams Zukunft steht auch auf dem Spiel, und zwar komplett. Seine Zukunft sieht eigentlich sehr verheißungsvoll aus, im wahrsten Wortsinn, denn Gott hatte ihm eine Menge versprochen, eine Menge Nachkommen nämlich. Erst bekam er mit seiner Frau Sarah gar keine Kinder und dann im jugendlichen Alter von 90 Jahren wird Sarah schwanger und bekommt einen Sohn, Isaak. Abraham ist da schon altersmäßig dreistellig, nämlich 100. Die ganze Sache ist ein einziges Wunder Gottes. Und auf diesem einen einzigen Sohn, Isaak, liegen nun alle Verheißungen Gottes. Gott sagt zu Abraham: Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Gott ruft Abraham heraus aus seinem Land. Abraham gehorcht. Er ist gespannt, wie Gott seine Verheißungen wahrmacht. Abraham hat auf einmal eine große Zukunft. Glaube wächst. Vertrauen entsteht. Der lang ersehnte Stammhalter ist da. Es ist klar, durch diesen Stammhalter wird Gottes Verheißung vom großen Volk war. Isaak ist sozusagen die menschgewordene Erfüllung der Verheißung Gottes. Dass es Isaak überhaupt gibt, bedeutet, Gott hält Wort. Auf diesen Gott kann man sich verlassen. In Isaak also konzentriert sich die ganze Glaubenserwartung von Abraham. In Isaak konzentriert sich die ganze Glaubenserwartung Abrahams. Aber dann, auf einmal kommt dieser vollkommen verstörende Auftrag. Nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer dar, auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Hier müssen wir einen kurzen Stopp einlegen. Da können wir nicht einfach so vorbeigehen. Gott verlangt von Abraham ein Menschenopfer. Er verlangt von ihm, seinen einzigen, seinen geliebten Sohn umzubringen und auf dem Altar in Asche zu verwandeln. Für unsere Ohren ist das zutiefst verstörend. Das kann doch nicht wahr sein. So kann doch Gott nicht sein. So stellen wir uns doch Gott nicht vor, oder? Das passt doch nicht zusammen mit dem, was wir von Gott zu wissen meinen. Ihr Lieben, wir haben so unser Bild von Gott. So hat er zu sein und so denken wir, dass er sein muss. Moralisch passend zu unseren Lebenseinstellungen. Moralisch passend zu unseren Lebenseinstellungen. Auf jeden Fall nicht anstößig für unser vom Zeitgeist geprägtes Denken. Wo auch immer Gott nicht passt zu unseren eigenen Vorstellungen von ihm, dort bekommt er eins auf die Mütze. Gott ist anders. Er passt nicht in unser Denkschema. Und angesichts dieser verstörenden Geschichte müssen wir das an dieser Stelle einmal festhalten. Wir müssen es aushalten, dass Gott anscheinend etwas tut, etwas fordert, worüber wir massiv mit dem Kopf schütteln. Hä? Was? Was soll das jetzt? Wir müssen das mal aushalten. Aber Gott weiß ja schon, wie die Geschichte ausgehen wird. Wir wissen, wie die Geschichte ausgehen wird. Wir wissen, dass Isaak am Ende nicht sterben wird. Wir wissen vielmehr, dass Gott den Abraham auf Herzen und Nieren und Glauben prüft. Und darum geht es im tiefsten Sinne in dieser völlig einmaligen Geschichte. Das ist wichtig zu sagen. Es ist eine völlig einmalige Geschichte. Da steht nicht dahinter, gehe hin und tue das Gleiche. Achtung, Klammer zu. Deshalb schauen wir weiter. Was macht Abraham? Er ist plötzlich und unerwartet mit dem abrupten Ende seiner Zukunft konfrontiert. Alles scheint auf einmal wie eine Seifenblase zu zerplatzen. Was er bisher geglaubt hat, sein ganzes gewachsenes Vertrauen in Gott, all die Hoffnungen in die Zukunft, all die gespannte Erwartung angesichts der großartigen Verheißungen Gottes. Isaak soll sterben. Und wenn Abraham Isaak opfert auf dem Altar und in Rauch aufgehen lässt, dann geht die verheißungsvolle Zukunft von Abraham gleich mit in Rauch auf. Abraham soll sich selbst um seine eigene Zukunft bringen. Die Geschichte kommt mit den allerwenigsten Schilderungen aus. Aber wir können davon ausgehen, dass Abraham das Herz in die Hosentasche rutscht, als Gott ihm diesen verstörenden Auftrag erteilt. Man würde nun Rebellion erwarten, Anklage. Hä, was soll denn das? Wie kannst du nur? Das mache ich nicht. Kannst du vergessen, bin doch nicht bekloppt. Ich bin doch nicht wahnsinnig und bringe meinen eigenen Sohn um. Wenn du an diesem Auftrag festhältst, dann hast du die längste Zeit einen Freund Abraham gehabt. Gott. Nichts. Nichts dergleichen. Abraham macht sich schweigend sofort ans Werk. Holz hacken, Esel satteln, Feuer einpacken, Messer schleifen und den Sohn zu einer Wanderung mit Papa einladen. Als Zuschauer möchte man dem Abraham zurufen, tu das nicht! Ignoriere einfach Gottes Anweisung! Du wirst doch nicht so einfach loslaufen und deinen Sohn umbringen, nur weil Gott das sagt! Aber Abraham macht genau das. Loslaufen. Zum Land, zum Ort der Opferung, zum Berg im Land Moria. Ihr Lieben, was passiert hier eigentlich? Warum macht Abraham das? Warum verweigert er sich nicht standhaft? Es geht doch um seinen geliebten Sohn. Warum lässt er Gott nicht einen verrückten alten Mann sein? Die Antwort ist einfach, aber angesichts des verstörenden Auftrags unfassbar. Abraham vertraut Gott weiterhin. Abraham vertraut Gott weiterhin. Abraham sieht menschlich gesprochen seine Felle davonschwimmen. Aber gerade in dieser Situation vertraut er Gott umso fester. Er vertraut darauf, dass Gott auch trotz dieses völlig absurden Menschenopfers mit seinen Verheißungen zum Ziel kommt. Im Hebräerbrief findet sich ein Hinweis auf diese Geschichte wieder. Und vom Hebräerbrief her fällt ein Licht auf die Vertrauenshaltung Abrahams. Dort heißt es, aufgrund seines Glaubens brachte Abraham Isaak als Opfer dar, als er auf die Probe gestellt wurde. Er hat also seinen einzigen Sohn als Opfer dargebracht. Dabei hat ihm Gott doch das Versprechen gegeben und zu ihm gesagt, die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen gelten. Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Daher hat er Isaak als ein Zeichen dafür auch lebendig zurückbekommen. Ihr Lieben, auch wenn ihm gerade seine Zukunft abhanden kommt, vertraut Abraham darauf, dass Gott seine Zukunft fest im Blick behalten wird. Dass Gott seine Verheißungen in die Tat umsetzen wird. Notfalls auch ohne Isaak, notfalls eben mit einer Auferstehung von den Toten. Ihr Lieben, hier kommen wir der eigentlichen Botschaft dieser Geschichte auf die Spur. Wo manch einer die Faust gen Himmel reckt, die kannst du nur, Dort sind wir herausgefordert, genauer hinzuschauen. Denn auf einmal geht es um mich. Es geht um dich. Wie gehen wir mit Gott um, wenn unsere Zukunft auf dem Spiel steht? Die große Zukunft unserer Welt, unseres Landes und die kleine Zukunft unserer Gemeinden, unseres eigenen Lebens. Wie gehen wir mit Gott um, wenn Dinge geschehen, die zutiefst verstörend sind für uns? Wenn das Leben nicht nach unseren Plänen läuft? Wenn Gemeinden nicht nach unseren Vorstellungen wachsen, sondern eher schrumpfen? Wenn manches Verheißungsvolle auf einmal wie eine Seifenblase zerplatzt? Wenn zutiefst Enttäuschendes passiert? Wenn Glaube und Gottvertrauen auf einmal nicht mehr möglich scheinen, weil Gott uns total fremd geworden ist? Weil Gottes Verheißungen scheinbar im Rauch unserer Anfechtungen aufgehen? Weil der Glaube im Feuer der Anfechtungen herausgefordert wird, in Frage gestellt wird? Wenn sich Anklage gegen Gott breit macht? Wenn das große Warum eine unsichtbare, aber unüberwindbar scheinende Mauer aufrichtet zwischen uns und Gott? Es ist, als wenn Abraham uns zuruft, begleite mich zum Berg im Land Moria. Begleite mich doch zum Berg im Land Moria. Mir ist Himmelangst. Ich bin angefochten wie nie in meinem Vertrauen zu Gott. Ich habe keine Ahnung, was Gott tun wird. Meine Knie sind butterweich. Aber ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm, dass er etwas tun wird. Glaube doch mit mir, dass Gott an seinen Verheißungen festhält. Glaube doch mit mir, dass Gott eine Zukunft bereithält, dass er sich an seine Zukunft hält, auch auf Wegen, die wir nicht verstehen, auch auf Wegen, die wir als zutiefst verstörend empfinden. Angekommen auf dem Berg im Land Moria, erleben wir dann mit, wie Abraham alles vorbereitet für die Opferung seines Sohnes. Schweigend geht das alles vonstatten. Es kann nur ein Schweigen sein, das zitternd voller Angst ist, aber auch platzend voller Erwartung, was Gott nun tun wird. Da ist der Widder im Gebüsch. Die Stimme des Engels gebietet dem Abraham Einhalt. Nicht Isaak soll sterben. Der Widder soll an seiner Statt sterben und geopfert werden. Und so geschieht es dann auch. Am Ende wiederholt Gott seine Verheißung gegenüber Abraham. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Weil du das getan hast, will ich dich über alle Maßen segnen. Ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Ihr Lieben, steht die Zukunft auf dem Spiel? An Abraham sehen wir, dass Gottes Zukunft und seine Verheißungen nicht auf dem Spiel stehen. Vielmehr sind Gottes Zukunft und seine Verheißungen noch klarer zutage getreten. Denn Zukunft Gottes hat einen Namen bekommen. Die Zukunft Gottes hat Menschengestalt angenommen. Jesus. Jesus ist die verheißungsvolle Zukunft Gottes in Person. Doch zunächst, während der Leidensgeschichte von Jesus, dachten viele, die Zukunft steht auf dem Spiel. Wenn Jesus stirbt, dann war es das mit Gottes Verheißungen. Dann war unser ganzes Vertrauen auf Jesus umsonst. Dann hat sich die Nachfolge nicht gelohnt. Dann waren alle seine Worte nur heiße Luft. Dann hat uns Gott hinters Licht geführt. Dann hat er uns einen Bären aufgebunden. Am Karfreitag wird Gottes Verheißung und Gottes Zukunft zum Sterben an das Kreuz genagelt. Das war's dann. Hätte da nicht ein Widder aus dem Gebüsch hervortrotten können, so wie damals bei Abraham und Isaak? So dachten wohl manche. Stattdessen stirbt Jesus selbst, Gottes geliebter Sohn. Aber genau in diesem sich aufopfernden Sterben von Jesus bricht Gottes Zukunft an. Am Kreuz erfüllt sich Gottes Verheißung. Er wird Rettung schaffen. Der stellvertretende Tod von Jesus rettet alle. Alle, die gebunden sind in ihrer Schuld, die gebunden sind in der Finsternis. Wer annimmt, dass das Opfer von Jesus auch für ihn gilt, der erlebt Ja, wie Luther sagt, einen fröhlichen Wechsel. Einen fröhlichen Wechsel unter dem Kreuz. Der nagelt nämlich das alte Leben durch Jesus ans Kreuz und bekommt dafür neues Leben geschenkt. Das Leben eines Gotteskindes. Im Tod am Kreuz stößt Gott die Tür auf zu einer Zukunft im Licht Gottes. Woran Abraham festhielt und worauf er fest vertraute auf der Wanderung mit seinen butterweichen Knien zum Berg im Land Moria, das wird nun in Jesus Wirklichkeit. Jesus wird als einmaliges Opfer für alle Schuld dieser Welt von den Toten auferweckt. Das Tor zu Gottes Zukunft ist endgültig und für alle Zeit aufgestoßen. Die Zukunft Gottes heißt, wo Jesus einzieht, dort zieht Leben ein. Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Leben in der bergenden Geborgenheit des himmlischen Vaters. Leben, in dem der Tod eines Tages nur eine Atempause sein wird auf dem Weg in die Ewigkeit. Ihr Lieben, die Zukunft Gottes, seine gesammelten Verheißungen stehen nicht auf dem Spiel. Die Zukunft Gottes, seine gesammelten Verheißungen stehen nicht auf dem Spiel. Auch wenn wir hier und da unser persönliches Moria-Erlebnis haben. Auch wenn diese Welt und mit ihr manche Hoffnungen auf Zukunft im Bilde gesprochen auf dem Berg im Land Moria in Rauch aufzugehen drohen. Auch wenn unbegreifliche und verstörende Anfechtungen unseren Glauben durchs Feuer gehen lassen. Wenn unser Vertrauen auf Gott hart geprüft wird. Gott bleibt dabei. Seine Verheißungen stehen fest. Gott greift ein. Gott vergisst uns nicht. Gott vergisst dich nicht. Uns stehen gottvolle Zeiten bevor. Und nicht etwa gottlose Zeiten. Uns stehen gottvolle Zeiten bevor, weil Jesus durch sein Sterben und Auferstehen die Tür zur Zukunft Gottes weit aufgestoßen hat. Wie sieht dein ganz persönlicher Berg im Land Moria aus? Wie sieht dein ganz persönlicher Berg im Land Moria aus? Vertraue Jesus. Er hat Zukunft für dich. Er ist deine verheißungsvolle Zukunft. Und dann stell dir vor, aus deinem Berg im Land Moria wird der Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Stell dir vor, aus deinem Berg im Land Moria wird der Berg, wo der Herr sich sehen lässt. So ist es, oder? Amen.